Geistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das schwarze Auge, das Spielleiten und Gaukelei. Heute über den Barden.
Hallo zusammen da draußen, ihr lieben ZuhörerInnen, zu einer weiteren Folge der Meistergespräche. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Meister Henny von den Schwafelhelden, aber ich habe das große Glück, natürlich hier nicht alleine schwafeln zu müssen, sondern habe dabei den lieben Daniel. Hallo Daniel.
Hallo, Fex zum Gruße, liebe Leute.
Dann natürlich die gute Josi. Hi Josi.
Grüße.
Und dann noch der liebe Magnus ist auch mit dabei.
Moin!
Bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, möchte ich so wie immer euch fragen und selbst berichten, was denn euer Spiele-Highlight war seit der letzten Aufnahme. Wer möchte denn den Anfang machen? Und es würde mich freuen, wenn ihr es schafft, euch auf ein oder zwei Sessions oder Spielesysteme zu beschränken. Also, wer möchte?
Oh, ich mach's dann ganz kurz. Ich habe zwischenzeitlich mehrere Fate-Sessions online gehabt, unter anderem auch mit Josie eben zusammen. Und da hatten wir jetzt auch ein Abenteuer mal gespielt. Das heißt aber ohne die Josie, da war Fate der Karibik. Karibik-Setting mit Fate. War sehr kurzweilig, sehr lustig, sehr abgefahren und hat im Prinzip alles an Monkey Island erinnert.
Okay, ich glaube, da möchte ich direkt einhaken. Also mein Highlight war auch definitiv Fate der Karibik. Allerdings eine andere Runde. und zwar, ich erinnere mich einfach nur noch daran, dass mein Charakter eine Muschel ins Meer geschmissen hat und sich das Meer aufgetan hat und dann plötzlich ein riesiges Piratenschiff dadurch kam und irgendwann ist mit einem großen Boom die ganze Voranlage in die Luft gesprengt worden und dann waren da 60 Soldaten, aber wir haben die alle irgendwie überlistet und also eigentlich nicht wir, sondern eigentlich nur einer von uns und der schwafelt gerade mit und das ist total toll und das war so aufregend, dass ich glaube, ich habe noch nie ein so episches Abenteuer gespielt, ganz ehrlich, das war unglaublich. Also die ganze Vierer-Abenteuersitzung dazu, das war unglaublich.
Cool. Ja. Ist Hammer. Fate der Karibik ein Setting, das gepublished ist, oder hat das jetzt irgendwer auf dem Server sich einfach ausgedacht? Also könnte man das jetzt irgendwo runterladen oder kaufen?
Nein, das ist eine, ich sag mal, frei nach Fluch der Karibik-Adaption gemischt mit Monkey Island, was ich persönlich nicht kenne, es wird jedes Mal wieder erwähnt.
Was?
Ja, Entschuldigung.
Ich möchte Feuerwehrmann werden.
Das ist schön, Magnus. Es ist nie zu spät.
Kennst du dich Monkey Island?
Ui. Ich weiß. Da müssen wir noch mal zu Tat.
Da müssen wir noch mal reden.
Ja. Lass uns reden. Auf jeden Fall, das war ganz, ganz grandios.
Okay. Ja, mein Highlight war, mittlerweile haben wir durch das Tor der Welten zu Ende gespielt. Das Ding ist, zu dem Zeitpunkt, wo diese Meistergespräche-Folge rauskommt, nämlich am letzten Sonntag im Mai, sollte das Finale schon gelaufen sein. Aber das weiß ich jetzt noch nicht, ob das auch klappt. Deswegen möchte ich es nicht spoilern. Aber wir hatten einen besonderen Gast, der mitgespielt hat. Und das war mein Highlight. Ich möchte es aber an dieser Stelle noch nicht spoilern, wie gesagt, weil ich nicht weiß, ob das Finale jetzt tatsächlich schon draußen ist oder nicht. Das war mein persönliches Highlight. Und ich freue mich sehr auf Der Strom des Verderbens, das nächste DS-Abenteuer, weil das mal wirklich komplett in eine andere Richtung geht als Dungeon. Da bin ich mal wirklich gespannt drauf. Ja, und das war natürlich mein Highlight. DSA mit den Schwafelhelden. So, Magnus, du fehlst noch.
Ja, ich dreimal dürfte raten, also nebst meiner heißgeliebten DSA-Montagsrunde und meiner Partizipation an einer gewissen Fate-Setting habe ich in den letzten Wochen, vor allem letzten Monat, war ich richtig fleißig. Das nehme ich jetzt mal als mein Highlight, damit es hier keine Doppelung gibt. Ich habe ein Promopaket geschenkt gekriegt für Cthulhu Einstiegssetting. Und was mein absolutes Highlight ist, sind erstens die ersten Runden, die schon stattgefunden haben, mit Bombenresonanz. Und ich bin total begeistert, total dankbar. Und ich danke mir auch, falls ihr den Podcast hört, ihr Lieben, ihr wart super. Und ich freue mich, wenn wir nochmal aufeinandertreffen. Und allein die Tatsache, dass dass ich erst vorsichtig 3 Termine angeboten habe zu dem Setting, die sie innerhalb von 10 Minuten ausgebucht waren. Dann habe ich insgesamt jetzt im Mai 6 Termine angeboten, die waren innerhalb von einem halben Tag ausgebucht. Es ist der Wahnsinn. Ja, ganz, ganz viel Liebe geht raus und das war mein Highlight.
6 Termine im Mai?
Ja, klar, Mann.
Cool. Alter, auch wie schaffst du das? Das ist wirklich, ja, super. Gut, das waren unsere Highlights. Unser heutiges Thema, über das wir sprechen, ist eins der Themen, das wir turnusmäßig machen. Das bedeutet, das ist so ein generelles Thema, nämlich es geht um Heldentypen bei DSA. Und wir hatten ja schon die Amazone einmal gehabt und jetzt ist der Barde dran. Das heißt, wir sprechen heute über den Heldentyp Barde bei DSA, aber auch allgemein im Fantasy-Setting, also auch bei anderen Rollenspielen oder Pen and Papers. Also wenn ihr keine DSA-Spieler seid oder diesen Charakter auch selbst nie gespielt habt, macht nichts, es wird bestimmt für euch trotzdem interessant. Wir fangen wie immer damit an, ob jemand weiß oder sich traut zu spekulieren oder vielleicht nachgeguckt hat, was denn dieses Wort eigentlich bedeutet oder wo es herkommt. Hat da jemand Ideen oder googelt ihr gerade heimlich? Also das Wort kommt auf jeden Fall, soweit ich das zurückverfolgen kann, aus dem Keltischen für Bard, also so wie Laird, und heißt Dichter und Sänger und Geschichtenerzähler. Natürlich gibt es, also das ist zumindest die ursprünglichste Herkunft, die ich finden konnte, aber es gibt natürlich dann in diesem Dunstkreis genau in der gleichen Zeit ein bisschen später dann auch eben die französischen, italienischen und was auch immer deutschen Vertreter dieser Art. Also ein Sänger und Geschichtenerzähler. Wenn wir jetzt mal weggehen von der offiziellen Definition, die ja immer so ein schönes, kleines Gedankenanstoß ist, hin dazu, was wir denn als erstes dabei denken, wenn wir an einen Barden denken, sowohl einfach nur als wir selbst, aber auch als SpielleiterInnen und Meister des Schwarzen Auges. Was kommt euch da so in den Sinn als erstes?
Bitte nicht spielen!
Nicht
erwähnen. Ja,
bitte nicht mir, spielen.
Ja, genau. Und bei mir kommt immer dann sofort so ein Deflex, dass ich denke, oh Gott, hoffentlich spielt keiner einen Barden. Ich muss mich jetzt total outen. Ich gehöre zu diesen Spielleitern, die können mit dem Barden nicht viel anfangen. Da macht's einfach irgendwie nicht Klick bei mir. Vielleicht ändert sich das ja jetzt über die Folge hier, über die Aufnahme hinweg, aber ich kann mit dem Barden, ich weiß nicht, mit dem werde ich nicht warm. Das ist so. Mein erster Gedanke als Spielleiter ist so, bitte nicht, oh Gott.
Aber was mich jetzt interessieren würde, ist ja, das, was du ja ablehnst als Spielleiter, ist ja das, was du dir unter der Barde vorstellst. Was ist das denn dann? Also in deinem Kopf muss ja irgendein Bild davon sein, von dem, was dann am Tisch sitzt oder gespielt wird, wo du sagst, nee, das ist nicht mein Ding. Was ist es denn?
Ja, ich glaube, mein Problem ist, dass der halt für mich einfach noch nicht, der ist für mich einfach nicht greifbar, auch wenn ich mir jetzt die Spielbeschreibung beim Durchlese und das Komische ist, dass ich tatsächlich auch in anderen Spielsystemen den auch nicht greifen kann. Also jetzt mal ganz andere Richtung, Cyberpunk, da kannst du ja auch einen Rockstar spielen, ist ja im Prinzip ein Barde. Wenn du dir die Spielbeschreibung durchliest, ist es ja so ähnlich im Prinzip im Kern wie das, was bei DSA auch drin steht. Und ja, ich weiß halt nicht, was der dann genau soll und schaffen kann und beiträgt. Und ich weiß nicht, im Moment ist es für mich eher so ein Stimmungscharakter, der dann so ein bisschen ausschmückende Funktion hat, aber dem werde ich nicht so richtig, ich krieg den nicht zu greifen.
Also es ist nicht greifbar. Was ist denn, wenn jemand einen Greifbaden spielt?
Greifbar.
Fühle euren Schmerz.
Naja, ich habe ja mal einen bei D&D in einer wunderbaren Session. Nochmal ganz viele liebe Grüße gehen raus an Sus, a.k.a. Vialu, falls du diesen Podcast hörst. Moin nach Hamburg. Ja, wunderbare Runde, ein Tabaxi-Barden, also ein Katzenmenschen-Barden gespielt in einer D&D-Runde. Es ist, kommt dem Greif jetzt nicht unbedingt so nahe, aber es ist schon mal ein bisschen weiter weg, alternativ zu DSA. War auch ganz lustig.
Da sind wir aber auch bei dem Thema, was wir später noch aufgreifen werden. Mhm. Der Unterschied, wie der Barde natürlich jetzt gedacht oder konzipiert ist bei DSA oder bei D&D, ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Unterschied. Eine Frage an dich hätte ich noch, Daniel. Basiert das auf eine Erfahrung, die du gemacht hast, oder hast du noch nie einen Barden in der Runde gehabt? Das ist nochmal, was mich interessieren würde. Also hast du tatsächlich schon mal, oder ist es wirklich komplett nur...
Ich hatte bisher noch nie einen Barden in der Runde, muss ich sagen. Und ich habe jetzt aber auch noch nie einen spielen sehen. Also ob jetzt DSA oder Dungeons & Dragons oder sonst irgendwas ganz anderes, da habe ich auch noch keinen gesehen.
Okay. Also keine große Bardenliebe da.
Nein, auch keine große Bardenerfahrung. Und tatsächlich muss ich auch sagen, als wir auch eine Zeit lang ziemlich intensiv Cyberpunk gespielt hatten, hatte auch noch nie irgendjemand einen Rockstar genommen, weil dann teilweise auch die Spieler gesagt hatten, weißt du nicht so richtig, was ich mit dem anfangen soll. Ein Dealer konnte sich jeder vorstellen. Oder halt eben DSA-Entsprechung, vielleicht irgendwie so ein Streuner mit Verbindungen zur Unterwelt, was ähnliches. Oder es kann sich auch jemand vorstellen, was halt ein Straßen-Solo ist, ein Kämpfer, Krieger. Ja, aber Barde ist halt immer so, der fiel irgendwie wohl aus allen raus, was man sich irgendwie so als Spieler auch irgendwie so vorstellen konnte, was der dann eigentlich macht im Spiel.
Okay. Na gut, das ist jetzt mal das erste Statement hier.
Ja, lass mich auch gesagt gerne überzeugen.
Dann, wer möchte denn, Josi, Magnus von euch? Barde, ja. Woran denkt ihr so als erstes?
Jetzt kommt ja der Konter. Also, da kommt jetzt erstmal super, Hammer, ein sozialer Charakter. Jemand, der nicht nur draufhaut oder irgendwas aus dem Ärmel schleudert, außer vielleicht eine schöne Formulierung. Eine feine Geste, charmanten Ausdruck oder einen gekonnten Tanzschritt, eine huldvolle Begegnung und nicht ein Hallo Julius, wenn man vor dem Kaiser steht, sondern wirklich jemanden Charakter, der sich vielleicht ein bisschen mit profanem Wissen auskennt, dem Volksmund vertraut ist, sich auf Reisen begibt und aufgeschlossen ist, der Münze nicht abgeneigt. Der Liebe auch nicht, warum auch nicht. Und wirklich auch so ein bisschen der Eisbrecher oder Türöffner sein kann, wo sonst der nerdige Magus oder eben haut drauf wie nix erstmal nicht weiter kämen oder gar nicht erst auf Ideen kämen.
Der Liebe nicht abgeneigt ist ja sogar im Mantelschwert und Zauberstab steht ja explizit, dass vielleicht der Gedanke an eine verflossene Liebe auch immer wieder in seinen Liedern auftaucht. Also dieses Liederliche, um das jetzt mal im Bogen zu schlagen, ist vielleicht ist sogar, glaube ich, von DSA auch vorgesehen. Vielleicht schwermütig, schnell verliebt und immer wieder neue Balladen schreibend oder so. Also
ja, so richtig leidenschaftlich.
Richtig. Josi, möchtest du? Soll ich?
Ja, ich mach gerne weiter, weil als du gefragt hast, was wir uns denn so vorstellen bei einem Barden, ganz klassisch. Ich habe so den für mich persönlich typischen Barden im Kopf. Einen reisenden Sänger, der eine Laute auf dem Rücken hat und der in etwas farbenfroherer Kleidung als vielleicht üblich, die aber ein bisschen zerschlissen ist, irgendwo durch die Welt zieht und für kleines oder großes Geld die Leute unterhält in Tavernen, in Gasthäusern oder vielleicht sogar am Hofe. Also das ist für mich so ein klassischer Barde, der mit Liedern verzaubert, der vielleicht nicht immer so ganz die rechten Dinge tut, wie er es vielleicht sollte. Zumindest so meine Ansicht eines Barden. Ja, das ist das Bild, was ich dazu habe. Und ich habe in DSA selbst noch keinen Barden erlebt, weder selbst gespielt noch irgendwie mal in einer Runde erlebt, aber in meinen anderen Runden. Und da möchte ich gerne eine kurze Anekdote zu sagen, weil wisst ihr, wenn man nicht nur einen Barden hat, sondern dann noch einen Barbaren dazu und die machen ein Duo und machen Musik zusammen, sind das die Barbaden. Ist es nicht toll? Das hatten wir tatsächlich schon, das war total super.
Du meinst die Barbaren-Barden aus der Brabacker Barbarenbar?
Und deren Frau heißt Barbara. Und jetzt kannst du loslegen.
Nach Rhabarberkuchen, genau.
Genau, richtig.
Barbara.
In der
Barbara. Barbara.
Okay. Heute ist eine hohe Karlauer Dichter. Okay. Beim Barde des Propheten könnte man.
Genau. Wobei Karlauer war bei mir immer ein Kobold.
Karlauer, ja. Ja. Gibt es nicht einen, der bei DSA irgendwo... Nee, Karabustel gibt's, ne?
Karabustel.
Mit B oder mit P?
Beides.
gleichzeitig.
Ja, also ich denke bei den Barden, ich finde es jetzt schwer, zu weit schon in die Tiefe zu gehen und auch vor allen Dingen, ich möchte nicht sagen gegen, aber ich sage trotzdem gegen Daniels Disposition zu argumentieren. So, ich versuche jetzt wirklich auch erstmal ein bisschen wie Josi zu gucken, woran ich als erstes denke. Ich denke halt vor allen Dingen an so ein, also erstmal an dieses Schalkhafte. Also ich finde so ein bisschen diese Narrenfreiheit, da überschneidet sich das bei mir im Kopf ein bisschen mit dem Gaukler, muss ich sagen. Also ich finde es schwierig, die beiden sehr auseinanderzuhalten in der Rolle. Aber daran denke ich, also ich würde mich darauf freuen, auf jemanden, der halt auch mal ein bisschen Narrenfreiheit genießt, je nachdem, ob er zu, am Hofe ist oder so. Und eben ein bisschen dieses schwermütige Künstlerseele finde ich ganz interessant. Also so ein bisschen den Charakter, dessen Sinnsuche im Abenteuer auch einfach ein bisschen komplexer ist oder schwieriger als vielleicht auf den ersten Blick bei einem Söldner oder so. Also genau was nämlich Daniel, was du sagst, dieses Problem in großen, in Anführungszeichen, was soll der denn hier? Das würde mich als Meister nämlich interessieren, das zu sehen, was der Spieler denn damit macht mit diesem Bedeutungsvakuum. Also ich würde dann eher sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich spiele einen Söldner, dann denke ich, aha, interessant, gut einzusetzen, einfach einzubauen. Aber da ist bei mir noch keine Neugier geweckt, erstmal. Bei einem Barden würde ich direkt denken, oder einer Bardin, aha, was kommt denn da jetzt? Ich meine, was will der denn überhaupt hier? Was macht er so? Und das finde ich eigentlich ein schönes Gefühl, so, dass ich nicht genau weiß, was der Spieler eigentlich von mir möchte, dann für die Spielerin. Aber ansonsten glaube ich, ja, bin ich da auch bei dir, Josi, eher so bunt und liederlich. Daran denke ich bei einem Barden als erstes. Wenn jetzt ein Spielerin bei euch einen Barden spielen möchte, und dann fangen wir jetzt mal am Anfang an, so bei dem, wie ein Barde in die Gruppe eingeführt werden könnte. Seht ihr da Probleme darin, einen Charakter wie einen Barden, Daniel, das würde ich dich von dir auch gerne wissen, ins Abenteuer einzuflechten oder nicht? Und wenn ja, wie könnte man das machen? Seht ihr das eher als positiv, dass es kein klassischer Abenteuercharakter ist, ne? Also wahrscheinlich so wie du, Daniel, oder eher genauso wie ich, dass ich sage, genau das Gegenteil finde ich gut. Wie seid ihr? Also der Einstieg für einen Barden ins Abenteuer. Wo seht ihr da die Probleme, die Vorteile, die Schwierigkeiten?
Also auch wenn ich jetzt eigentlich so die Gegenposition habe, ich denke, man kann den eigentlich schon relativ schnell und sogar ziemlich logisch einflechten. Also so, dass es dann tatsächlich auch organisch in die Geschichte passt. Ich meine, er kann ja beispielsweise seiner Intuition folgen und sieht dann diese Heldengruppe und sich sagen, hey, wenn ich die begleite, kann ich wahrscheinlich unglaublich viel Stoff für meine Lieder oder Gedichte sammeln. Jetzt mal ganz super klassisch, fast ganz Stereotyp, klassisch, ja. Würde ich sagen. Ja. Zum Beispiel.
Könnte ja auch von einem der Helden selbst angeheuert werden. Finde ich jetzt auch eine schöne...
Das wäre cool. Also,
wenn du mal jetzt überlegst, du hast irgendwie einen Krieger, der aus reichem Hause ist, aber unerfahren, und der sagt, wenn ich schon losziehe, dann heuere ich mir direkt einen Baden an, der dich auf Schritt und Tritt Oden an mich dichten soll.
Und das richtig coole ist, wenn irgendwas schief geht, dann muss der Bade es im Lied da trotzdem irgendwie positiv darstellen. Das wäre total cool.
Ich meine, das wäre super. Das wäre sehr klamaukig, aber es wäre echt
cool. Ja, das wäre super.
Okay, wer von euch muss gerade auch an Sir Robin und Ritter der Kokosnuss denken?
Ja, genau.
Brave Sir Robin ran away. Bravely ran away, away. Genau,
das war. Also, es wäre dann, wie gesagt, schon die klassische Rolle des Sängers und der quasi auf der Suche nach Liedgut die Gruppe begleitet. So, ne? Das ist natürlich jetzt erstmal so, Daniel, ne?
Ja, oder die Helden kommen eben, wie gesagt, in die Gegend, wo der Barde eh heimisch ist und er will sie am Anfang erstmal nur eine Zeit lang begleiten, bis sie eben das Abenteuer geschafft haben in seiner Gegend und dann schließlich dann ihnen weiter zu folgen, um noch mehr Stoff zu sammeln. Ja, ist mal so ganz grob, ja.
Ich finde aber gerade dabei, als auch bei der Beschreibung oder auch wenn der Barde zum Beispiel auf der Flucht ist, weil er irgendwem zu viel Geld abgenommen hat oder so, es kann ja auch durchaus ein etwas anderer Hintergrund sein. Ich sehe den Barden selbst immer sehr aktiv in der Gruppenfindung, um es so zu sagen. Also es kann bestimmt auch funktionieren, dass jemand sagt, bitte komm mit und schreib Gedichte über mich, das wäre total toll. Aber ich selbst sehe es eher so, dass der Barde aktiv auf eine Gruppe zugehen würde oder sich selbst einklinken würde. Aller, hey, ihr seid 3, 4 sind besser, ich bin jetzt dabei. Ist also zumindest so mein Bauchgefühl dazu.
Ja, ich finde jetzt bei beiden Ideen, die ihr hattet, ich finde die Langzeitmotivation, das ist ein bisschen, wo ich mit hadere. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon dir vorgreife, Magnus, aber so bei diesem Ich meine, die sind ja meistens zu Hof irgendwo angestellt, es sei denn, die sind so erfolgreich, dass sie wirklich herumwandern. Ich meine, Josi, deine Baden-Variante ist ja schon eher so streunermäßig, wie ich das so, also ein bisschen. Aber ansonsten finde ich das ein bisschen schwierig, da zu überlegen, wie kann der denn langzeitmotiviert sein und dann wirklich lange mit der Gruppe mitziehen, so nach 2, 3 Abenteuern. Das finde ich gar nicht so einfach bei einem Baden.
Vielleicht mag er die einfach. Vielleicht hat er Freunde gefunden.
Ja.
Wäre das nicht schön?
Das wäre sehr schön, ja.
Naja, oder der Bade weiß vielleicht, dass wenn er dieser Abenteurergruppe treu bleibt und sie begleitet, dass dann die Liedtexte, die er da schreiben kann, wahrscheinlich unvergleichlich sein werden, weil da so viel Fantastisches drin vorkommt und dann noch der Wahrheit entspricht. Vielleicht hat er ja dann auch noch so einen Ruf zu verlieren. Und ich könnte mir dann aber auch vorstellen, mit der Zeit, dass wenn dann so ein Bade tatsächlich erfolgreich wird, dass der dann auch irgendwo an einem Hofe fest angestellt ist und dann die restliche Heldengruppe den erst einmal erst von diesem Hof wegholen muss. Ja, könnte ich mir auch lustig vorstellen, das auszuspielen.
Magnus, hast du noch Gedanken zu dem Einstieg in Abenteuer für den Baden?
Bardin, grundsätzlich Bardin. Oder Bardin? Ja, auf jeden Fall. Also sagen wir es so, Charaktere in die Gruppe neu dazu zu kriegen, je nach Situation, finde ich bei sozialen Charakteren noch viel einfacher, weil die meist das von sich aus mitbringen. Die bringen die Kontaktaufnahme mit, die, du hast es aber gesagt, Henny, du denkst gleich daran, dass da eine Erwartungshaltung da ist, dass er was tut, dass er was kann. Ich glaube, wir stellen uns bei einem Baden oder einer Bardin jetzt nicht vor, dass die unfähig ist, ein Musikinstrument zu spielen. Wir stellen uns jetzt nicht vor, dass die generell unter schlechtem Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis leiden, etc. pp., sondern das ist da irgendwie alles schon so ein bisschen unter der Oberfläche mit bei. Und aus welchem Grund auch immer, ich denke jetzt auch an einen gewissen Herrn Rittersporn aus einem anderen Universum, der auch regelmäßig vor den eifersüchtigen Landesherren wieder gerettet werden muss von einem gewissen Geralt von Riva, weil er es im wahrsten Sinne des Wortes am Hofe zu weit getrieben hat. Ja, beziehungsweise, wie flechten wir die ein? Also, ich habe anfangs noch überlegt, so erster Gedanke, naja, ein sozialer Charakter ist in einem sozialen Setting stark. Und in der Wildnis, in einem Dungeon gegebenenfalls, schwer, sag ich mal, da um seine Stärken auszuspielen, um die eigenen Stärken auszuspielen. Aber fürs Charakterspiel finde ich gerade sozialer Charakter eigentlich ziemlich, ziemlich anschlussfähig, sagt er. Ja, finde ich also ziemlich leicht, sich da irgendwie an die Gruppe zu tackern. Ja?
Ja, also auch über den sozialen Aspekt, ne? Freundschaft oder Kunst.
Ja, oder jetzt auch bei der ersten Begegnung.
Ja, das ist ja wirklich einfach, ja.
So ein abgeranzten Torwaler mit alten Verletzungen, mit seiner großen Axt, der da fast wahlwütig um die Ecke bricht, den nimmst du nicht so leicht in die Gruppe auf wie den wie einen trällernden Barden oder das einer, stimmt, der sagt, hat die Laute auf der Schulter und sagt, ihr seid nicht rein. Wie steht eure Loyalität zum Landesherren? Zero Sugar. Ja, und dann sagen die, ja, ich muss irgendwas ablesen, was ihr
gerade. Hast du jetzt Zero Sugar abgelesen?
Ja, tatsächlich. Ich hätte auch, okay.
Zero Ballist, Sugar.
Okay. Aus dem Lande Ballistol. Genau. So, und dann, wie steht eure Loyalität zu dem? Oh, ihr kennt ihn gar nicht. Ja, dann bin ich der Volkwin. ihr habt nicht rein zufällig noch einen Platz in eurem Feuer für mich. Zum Beispiel. Ganz einfach.
Ich meine, also, bei jeder gebauten Gefahr von außen würde der Barde ja, wenn man ihn so ein bisschen als vielleicht feige spielt, jetzt einfach nur aus, weil er halt selbsterhaltend ist, könnte man ja auch sagen, dass er sich direkt der Gruppe anschließt. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch lustig. Ne?
Ja, oder wie
in dieser jetzt Hommage. Genau, ja. Sag bitte.
Also wie in dieser Hommage, The Gamers, falls die auch jemand kennt. Also es ist auf jeden Fall einfacher, einen sozialen Charakter in die Gruppe schneller aufzunehmen als...
Ja, das stimmt.
Irgendjemand anders. So dieses, hallo, ich bin ein reisender Zauberer. Ha, du wirkst vertrauensvoll. Willst du dich unserer Queste anschließen? Ja, natürlich. Ah, okay, dann machen wir dir mal Platz. Ja, ne, genau.
Ja, es ist ein bisschen beides, ne? Also der erste Kontakt ist leichter, aber wie gesagt, dann halt auch, also in der Taverne, Kontaktknüpfe mit einem Baden ist leicht, aber dass der dann mitkommt, um den Orkenhort auszuplündern oder was auch immer, ist halt schwieriger, also als bei dem. Das ist halt beides, ein bisschen von beidem.
Ja, aber der könnte vielleicht davon gehört haben.
Genau,
ja. Eine alte Volksweise,
das stimmt.
Darüber. Oder denkt sich dann eben auch, gegen die ein oder anderen Golddukaten sagt mein Säckel sicher nicht nein.
Ich finde es ja schön, wenn man, das ist jetzt zwar nicht genau das, was vielleicht der Tipp ist, den man hören möchte, wenn man sagt, ich möchte den Baden spielen, aber es kann ja auch eine Tarnung sein, zum Beispiel. Also der Charakter, der Spieler oder die Spielerin kann ja auch sagen, ich spiele einen Baden, aber das ist halt nur meine Rolle und eigentlich steckt dahinter noch was anderes. So, und das ist ja auch eine Möglichkeit. Also man kann ja immer gucken, wohin die Reise geht, dass das vielleicht jemand ist, der auch auf der Flucht ist, wie Josi schon gesagt hat und so weiter. Und der Barde, die Rolle des Barden im wahrsten Sinne des Wortes ist halt nur, ja, genau. Eine Tarnung. Mit dem Kampfcharakter, also ich glaube im MSZ, also Mäntelschwert und Zauberstab, steht, dass er gut mit dem Wanderstab umgehen kann. Ich meine, das kann man halt auch immer bei der Steigerung ja auch abändern, wie man möchte. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass dieser Charakter im Kampf jetzt nicht so. Also ich glaube, ein Spieler, der jetzt sagt, ich möchte einen sehr kampfstarken Charakter haben und dann in Barden spielt und dann Äxte total hochlevelt, dass er am Ende so einen richtigen Berserker hat, ist halt unwahrscheinlich. Ne? Wenn man aber so einen Barden spielt wie so ein Streuner, den Josi ja angedeutet hat, ich kann mir schon vorstellen, dass der da mit einem Dolch oder so gut umgehen kann, einfach um sich zu behaupten. Weil er ja, wenn er auf der Straße lebt oder von Land zu Land zieht oder von Stadt zu Stadt, dann muss er halt schon sich verteidigen können. Aber ja, das, aber einen Kampfcharakter sehe ich da jetzt wirklich eigentlich nicht. Ist das, wie seht ihr das? Wahrscheinlich auch so, oder?
Ebenfalls, ja. Also eindeutig, ja. Das ist etwas, was ihm halt eben fehlt. Ja, so dieses, diese kämpferische Aspekt und dann halt eben, was ihm ja auch so komplett fehlt, das war ein Gedanke, der mir vorher so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, dem fehlt ja dann eben im Prinzip ja auch. Also ich meine, der ist ja so wirklich so sozial fokussiert eigentlich. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so mit einer der Gründe, habe ich jetzt gerade für mich rausgefunden, was mir dann so ein bisschen an diesem Charakter fehlt. Also dieser Schwerpunkt, wo der halt eben gesetzt ist. Aber die ursprüngliche Frage, ja, Kämpfer, sehe ich jetzt auch nicht so.
Ja, einen klassischen Kämpfer sehe ich ihn auch nicht. Also ich kann mir jetzt nur in ganz ausgewählten Situationen vorstellen, wie mein Klischee streunerhafter Barde seine Laute nimmt und sie jemand anderem über den Kopf zimmert. Also fände ich jetzt schon ganz nett, aber welcher Waffentalentwert ist das dann? Ich weiß es nicht. Stumpfe Hiebwaffe? Musizieren? Je nachdem, wie man es nimmt, welchen Ton der Kopf macht des Gegners.
Schädelbrummen in C-Moll heute Abend.
Ich empfinde den Barden nicht als Kämpfercharakter, sondern eher als Supporter, der Leute ablenken kann, der von außerhalb agiert im Kampf, also nicht klassisch mit eingreift, sondern sich eher mal wegduckt und die Gruppe unterstützt, motiviert, Leute ablenkt, wie gesagt, eine Meute herholt, Leute überreden kann, also so, ja, klassischer Supportcharakter.
Ja, da wir jetzt natürlich auch ein Teil von einem Retro-Podcast-Konglomerat sind, wie auch immer man es nennt, ist der Barde natürlich ein Charakter, der besonders erst ab späteren Editionen auch sinnvoll ist. Ne? Also deswegen, also die ganz alten Abenteuer, die wir ja auch spielen mit den Schwafelhelden, da ist ein Barde halt echt, das ist echt schwieriger, wenn man jetzt die neueren Abenteuer nimmt, die sind ja teilweise auch darauf ausgelegt. Die haben ja immer auch so Schwerpunkte, Detektivabenteuer, Gesellschaftsabenteuer, Hofabenteuer. Und da ist der Barde teilweise sogar besser geeignet. Aber wenn man jetzt wirklich so D&D-mäßig spielt, wie das früher war, das oder altes DSA oder was auch immer, dann ist der Barde halt wirklich. Ich würde mich auch schwer tun damit, wenn jetzt ein Spieler einen Barden spielen möchte und dann anfängt, ab Stufe 2 komplett die Waffen hochzuleveln, weil er sagt, ja, ich will aber auch gut kämpfen können. Weil ich finde, man muss das nicht zu sehr einschränken, aber ich würde mir dann trotzdem erfragen, warum diese Figur, die man spielt, die dann vielleicht 26 ist, davor nie was mit Waffen zu tun hatte und jetzt, wo sie quasi von dir zum Avatar gemacht wird, auf einmal imbar werden soll, da müsste halt eine Anbindung sein. Ich meine, klar, man könnte sagen, der hat gemerkt, dass auf Reisen das nützlich ist, aber ich fände das schon komisch, wenn der dann bei Level, nicht Level, aber bei Stufe 7 auf einmal dann ein unglaublicher guter Kämpfer wäre. So, das finde ich dann, würde die Figur so verwischen für mich. Ihr wäre das bei euch? Das finde ich eine interessante Frage. Wenn jetzt jemand so einen Charakter spielt und anfängt, den richtig hochzuleveln mit Waffen, sodass der auf einmal ein Wadenkämpfer ist, obwohl das überhaupt keine Anbindung an die Geschichte oder die Figur hat. Würdet ihr dann irgendwann als MeisterInnen sagen, Moment, was, warum ist das, was du als Spieler willst? Oder ist das die Figur, die auf einmal kämpfen will? Wie wäre das? Ist das für euch?
Also bei DSA ist das ja so gesehen kaum möglich. Zumindest bei DSA 3. Und nicht in diesen. Sie sollen unausgesprochen bleiben, die Edition, die dann folgten. Ja, auf jeden Fall. Du kannst ein Waffentalent bei DSA 3 maximal um einen Punkt pro Stufe erfolgreich steigern. Ja. Und dann, wenn du gut würfelst. Damit ist dieses Imbar eigentlich schon ausgehebelt. Grundsätzlich würde ich meinen Mitspielenden immer die freie Wahl lassen, was sie steigern wollen. Wenn es ein paar von den Fertigkeiten bei DSA, auch bei DSA 3, sind ja durchaus, sag mal, spielerfahrungsgebunden. Also aus dem Nichts heraus eine Fremdsprache lernen ist natürlich schwierig.
Ja.
Aber jetzt wirklich bezogen auf Waffen sehe ich eigentlich kein Problem.
Ja.
Jo. Ganz hingegen, das hätte ich nämlich, meine D&D-Erfahrungen, wo sich bestimmte Waffengattungen nicht wie bei DSA alle gleichsam über Mut, Gewandtheit, Körperkraft geteilt durch 5 gleich Attacke-Basiswert oder Intuition, Gewandtheit, Körperkraft geteilt durch 5 gleich Parade-Basiswert plus den jeweiligen Talentwert ableiten, sondern über einzelne Attribute. Und da gibt es bestimmte Waffengattungen, die leiten sich über andere Attribute ab. Zum Beispiel über Geschicklichkeit. Und ein besonders guter, virtuoser Mandolinenspieler, muss sehr geschickt sein. Und der kann dann aber auch mit dem Rapier ziemlich gut rumfuchteln. I won't judge. Ich sag nur, muss einem gefallen.
Ist das dann, also der kann automatisch, also kann der automatisch mit dem Rapier gut umgehen, auch weil er, okay.
Ja, ja, das ist dieser Geist des, alle sollen in der Lage sein, überall teilnehmen zu können.
Ja, ja.
Bin ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich mich outen, also ich bin da ganz ehrlich nicht so ein Freund von, weil ich mag es, wenn Leute, auch in bestimmten Gebieten oder bestimmten Bereichen nicht immer over the top handlungsfähig sind. Ich finde so, dass also nicht nur die Spitzen, sondern auch die Kluften machen Charaktere aus.
Ja.
Ja, gerade wenn es mal nicht klappt, wenn man mal etwas nicht kann, finde ich das schon fast spannender, als wenn es immer funktioniert.
Ja. Aber das hatten wir ja, glaube ich, schon mal gesprochen, auch über dieses DSA, dass man halt dieses Problem, dass man Figuren hat, die dann einfach wirklich per Stats, sag ich mal ganz neudeutsch, schwächer sind als andere. Da gibt es ja welche, die finden das nicht gut und wollen das wie bei DSA 4 mit dem Kaufsystem. Und andere sagen, nee, es kann auch sein, dass da eine Charakter von Anfang an wie bei DSA 3 schwach ist und hässlich und dumm, sag ich mal. Und das ist auch okay, weil es ja spannend ist. Aber es gibt natürlich SpielerInnen, die sagen, nee, ich möchte halt einfach immer gleich stark sein. Ich finde, man kann ja zum Beispiel mit dem Kämpfen beim Baden auch sagen, man könnte ja auch defensiv kämpfen. Also mit diesem Kampfstab. Es kann ja sein, dass der Bardo so einer ist, der schnell aus dem Kampf aussteigen kann, schnell entwaffnen kann, weil er halt darauf trainiert hat, zu sagen, so, wenn Ärger gibt, dann hau ich einen schnell um und hau ab. Aber ich würde jetzt keine, ne, das finde ich zum Beispiel auch interessant. So ein Ansatz. Ja, fände ich ganz gut. Das würde ich zum Beispiel auch so einem alten Magus, wie gesagt, mit so einem zottelbärtigen Gandalf oder so, der ja super, ich weiß, der kann gut kämpfen bei Tolkien, aber ich meine, wenn jemand sagt, ich will einen Kampfmagier haben, würde ich auch sagen, okay, aber inwiefern denn? Also defensiv oder eher so zum jemanden schnell auf die Knie zwingen, so, das sind ja auch nochmal Ansätze, die man ja auch durchaus bauen kann, finde ich. Noch jemanden Gedanken zu dem Thema Bade und Kämpfer oder Nicht-Kämpfer-Charaktere, die zu Kämpfern werden sollen?
Ja, bei mir schießt jetzt auch gerade einiges durch den Kopf.
Na, lass
also
hören.
Ich bin vorher irgendwie so durch Zickzack irgendwie dazu gekommen. Ich bin irgendwo jetzt am Ende im hintersten Winkel meines Kopfes irgendwo beim Nibelungenlied gelandet und zwar in der absoluten Endschlacht an Etzelshof. Da ist es doch auch so, dass doch der Volker eine Fiedel auspackt und während dann da diese Massenschlacht tobt und alle abgeschlachtet werden, dann fängt der doch an, auf dem Instrument zu spielen. Und dann davon abgeleitet, ich weiß, das ist gerade völlig zickzack durcheinander. Ja, okay. ist halt nachher die Frage, was wär's denn, wenn du es andersrum machst? Also ich meine, wenn du jetzt unbedingt einen Spieler haben willst, der jetzt kampfstark gerne sein möchte, aber er hätte halt gerne noch einfach diesen Rollenspiel-Einschlag mit, ich kann noch nebenher ein Musikinstrument spielen, ob man dann halt nicht dann von vornherein gleich sagt, okay, er nimmt halt einen Krieger und fokussiert sich dann halt eben auf Musikinstrumente und übernimmt dann quasi so ein bisschen, zumindest mal diesen sozialen oder zumindest mal diesen Aspekt des Barden mal. Ich meine, die Schwerpunkte, glaube ich, bei den Talenten, da hat der Barde, glaube ich, ein bisschen mehr Punkte auf Soziales, aber ich habe es jetzt gerade nicht ganz so parat mit den und da habe ich mir dann im Endeffekt gedacht, okay, wenn das jemand gerne so machen würde, dass jemand einen kampfstarken Barden spielt, wäre ich jetzt nicht abgeneigt, aber die Startwerte beim Barden bei den Kampftechniken, der wird halt einfach super stark ausgebremst. Also von Anfang an im Gegensatz zu Krieger. Also wenn andersrum wird ein Schuh draus, wenn du sagst, ich mache einen Krieger, der halt einen besonders guten Musikinstrument spielen kann. Okay. Ja.
Natürlich immer auch schwierig, wenn du jetzt nicht, also ich finde es im Ansatz immer erstmal ein bisschen kantig. Das ist ein sehr, sehr diplomatisches Wort für schwierig. Wenn jemand sagt, ich möchte einen Barden spielen, aber ich finde die Werte blöd, kann ich die Werte vom Krieger nehmen, aber ich will eigentlich ein Barde sein als Rolle. Das fände ich dann tricky. Mhm. Was ich meine? Also.
Ja.
Oder jemand sagt, ich möchte die Werte von dem Seefahrer haben, aber ich finde das schwierig. Andererseits will ich es auch nicht komplett ausschließen, weil eigentlich ist es ja schön, wenn man sich das so baut, aber ich würde mich damit schwer tun. So, als Meister muss ich auch irgendwie sagen. Es fühlt sich erstmal ein bisschen komisch an.
Die Frage ist dann, ist es dann noch ein Barde oder nicht? Oder ist es einfach halt ein anderer Charakter, was ja auch in Ordnung ist?
Ist ja auch in Ordnung.
Also wenn sich jetzt einer von Anfang an für den Barden entscheidet, mit den Werten, die dahinter stehen, mit dem, worum es geht, und dann halt irgendwann die Stufenaufstiege durchführen kann, und sagt dann, er möchte jetzt aber gerne wehrhafter sein, weil er hat jetzt erlebt in den letzten Abenteuern, dass er irgendwie ziemlich schnell viel Schaden gefressen hat und sich nicht verteidigen konnte oder so. Wenn es aus der Geschichte heraus Sinn ergibt oder wenn er sagt, hier zwischen Abenteuer, weiß ich nicht, 4 und 5, gehe ich aber mit meinem Krieger nochmal irgendwo anders hin und lasse mich ein bisschen ausbilden oder so. Also dass man wirklich einen Hintergrund hat, warum es Sinn ergibt, dass dieses oder jenes Talent gesteigert wird, ergibt es Sinn. Für mich zumindest. Aber ansonsten einfach nur dieses, ich möchte jetzt aber gerne besser mit dem Schwert umgehen können, weiß ich nicht, sehe ich jetzt eigentlich nicht. Ja. Also wenn es Sinn ergibt, ja. Wenn es keinen Sinn ergibt, nein. Das ist irgendwie logisch, oder? Mhm.
Man spricht ja, also zumindest in meinen Runden sprechen wir auch gemeinsam während der Charaktererschaffung darüber, wo man denn eigentlich so hin möchte. Jetzt war ich schon fast versucht, noch die Anekdote zu bringen, die Werte von einem Seefahrer will niemand haben. Aber das stimmt gar nicht. An dieser Stelle liebe Grüße an dich, lieber Micha, der ein super Seefahrer spielt bei uns. Aber ja, nee, ich denke mal, das ist eine Sache, auch wie man das miteinander kommuniziert. Bin ich ganz bei dir, Josi, schickt man den ins Charakterleben und ist sich voll und ganz im Klaren darüber, dass der eigentlich eine Gehhilfe braucht, sobald es zum Kampf kommt. Und dann sagt er, ja, nee, also eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Dann, ja, gut, dann ist die Kommunikation nicht gelungen. Dann muss man nochmal gucken. Aber die Perspektive zu sagen, ja, nee, mein Barde ist wirklich so angetan von diesen ganzen Kämpfen, der möchte das selber erlernen. So, ich gehe jetzt mal freiwillig nochmal eine Runde nach Werheim. Zwischendurch, warum nicht? Das finde ich total schön. Dann ist es ja auch im Spiel mit drin. Und dann kann der die Sachen ja auch nicht sofort, sondern dann müssen die ja auch nach und nach erlernt werden. Und das finde ich, das ist ja Charakterentwicklung par excellence. Also finde ich gut.
Ja, und was ich mir jetzt gerade so besonders schön als Szene vorstelle, was jetzt auf Josies Aussage basiert, ist ja dann auch, dass wenn jetzt der Barde dann beispielsweise merkt, hey, auf den Abenteuern ist es ja echt super gefährlich, ja, dass dann der Barde beispielsweise den Krieger bittet, hier kannst du mir nicht noch ein oder zwei Ticks zeigen oder mich mal ein bisschen im Schwertkampf unterweisen. Also ich glaube, da würde sich schon auch so ein bisschen Charakterspiel ergeben. Und ich denke, dass aber dann trotzdem, also und im Endeffekt würde ich aber auch nicht dann als Spielleiter wollen, dass der Barde irgendwann mal meinen Krieger in der Gruppe überflügelt. Ich fände das dann auch so vom Gefühl her einfach, ich weiß nicht, fände ich sehr merkwürdig.
Ja, ja, das stimmt.
Ja.
Ich meine, es ist ja auch jetzt eine gezielte Frage auf das Gebiet Kampf gewesen. Ich bin jetzt mal ganz naiv überzeugt, dass eine Gruppe, die mit einem großen Bedarf an detektivischem Hofhaltungsspiel sich anders entwickeln würde und der Bedarf würde auch anders gesehen werden, oder aber wenn es besonders viel Einbruch, Diebstahl-Setting ist, dass die Gruppe sich da anders entwickeln würde und dass auch da die Interessen der Weiterentwicklung, sag ich mal, bei so einem Charaktertypus, so einem Heldentypus, wie dem Baden, der ja wirklich sozial sehr stark ist, ein bisschen handwerklich und ansonsten gar nichts kann, dass der sich da dann eben entsprechend anpassen würde.
Ja, ich glaube, im Endeffekt müsste man, wie ihr sagt, auch einfach dann drüber sprechen mit dem Spieler, was er damit möchte und so. Jetzt ist das so in der Theorie schwer, sich das vorzustellen, weil man ja immer auch erstmal fragen kann, was willst du denn überhaupt, wo willst du denn hin mit dem Charakter? Und manchmal ist es ja auch, das hatte ich auch schon ein, zwei Mal, manchmal kommt man auch dahinter, dass ein ganz anderer Heldentyp viel passender wäre. Und die Spielerin das zum Beispiel gar nicht weiß, aber vielleicht auch dann man sagen kann, spiel doch das und das, passt doch viel besser. So,
ne? Ja.
Ja, also wie ich hatte das auch mal, dass wir darüber gesprochen haben, dass jemand spielen wollte, der so ein bisschen herumreist und so wie so ein Reisetagebuch schreibt und kannte sich mit DSA aber nicht so aus. Und dann kamen wir auch so auf Avis-Geweihter oder sowas, weil das natürlich auch gut passt. Da kann es auch sein, dass jemand sagt, ich möchte den Baden spielen, weil XYZ, und dann möchte die Person eigentlich auf was ganz anderes hinaus und dann spielt sie doch einen Streuner zum Beispiel, ne? Oder was anderes. Wenn wir jetzt einen Baden in der Gruppe haben, was würdet ihr denn sagen, ich weiß nicht, aus Erfahrung oder vielleicht einfach nur aus Theorie, was ist denn das, was der Gruppe, was nützlich für die Gruppe ist, wenn diese Figur im Spiel ist? Daniel, dir fällt wahrscheinlich da gar nichts ein. Kanonenfutter. Nee, aber was wäre denn das Gute, in dem Baden in der Gruppe zu haben? Was wären die Stärken, auch zum Anspielen für MeisterInnen und SpielleiterInnen? Und wo seht ihr die Problematiken? Ein paar hatten wir ja schon gehabt jetzt davon. Ja, also ich mache jetzt mal den Anfang. Einfach, weil ich jetzt gerade schon losquassel. Also die Stärken, ich nenne jetzt einfach mal ein, zwei Stück, ihr könnt ja dann gerne noch ergänzen, ist einmal diese Narrenfreiheit, das finde ich ganz gut. Gerade zu Hofe und so, dass der Barde manchmal dann die Wahrheit singt oder sagen darf, wo andere es nicht dürfen. Und ich finde, ein Baden kann auch schön lebensmüde sein, weil er ja aufgrund seines künstlerischen Schwermuts dann unbedingt vielleicht was forcieren will oder irgendwas machen will, um eben berühmt zu werden, wo ein gestandener Abenteurer sagt, das ist zu gefährlich, aber er ist halt so naiv. Ja, so wie jetzt Legolas zum Beispiel bei Tolkien ja auch, der dann irgendwie, beziehungsweise bei den Filminterpretationen, der einfach immer viel wagemutiger ist und so weiter. Und das finde ich auch spannend, dass gerade der Barde, obwohl er so unerfahren ist, sagt, ja komm, da gehen wir jetzt dahin, da gehen wir sofort los, und alle anderen sagen, nein, viel zu gefährlich, aber der Barde, ist mir das egal. So. Und das finde ich zum Beispiel auch ein schönes Motiv, wenn man so einen Baden spielt, der halt die Gruppe immer wieder in Probleme bringt, oder vielleicht auch eitel ist oder wie auch immer, lebensmüde. Ansonsten sehe ich die Fallstricke halt eher in der, wenn man den eindimensional spielt und eben, aber das ist ja eigentlich was auf jeden Charakter zutrifft, aber beim Baden sehe ich die Chance halt für die Charakterentwicklung, wenn man sich das vorher nicht gedacht hat, dass das jetzt schwierig ist, wohin die Reise geht, und eben in dem Kampf auch, dass man da so ein bisschen eingeschränkt ist in der Konfliktlösung. Das sehe ich auch ein bisschen als Fallstrick, aber auch als Chance, so wie alle Probleme eigentlich im Leben. So, rant over. Mir fallen noch mehr ein, aber ich will auch, wahrscheinlich habt ihr ja genau die gleichen auch im Kopf, also legt ihr mal los.
Ja, die Möglichkeiten sind ja vielzählig.
Also, eben.
Ja, soziale Charaktere, Eisbrecher oder das Pendant zum Chamäleon in Shadowrun, also
ja.
Jemand, der das Eis bricht, jemand, der Kontakte herstellt, von dem jungen Unerfahrenen, der gerade von zu Hause raus ist, aus gutem Hause, und die Welt sehen will, so wie diese reisenden Studierenden hier aus dem 18. Jahrhundert, die den Begriff Macaroni für Frisuren geprägt haben. Googelt das mal, Fun Fact. Bis hin zu jemandem, der sich irgendwie da hier auch vom fahrenden Volke stammt oder der einfach eine besondere Begabung hatte oder eine Inselbegabung jetzt mit Musik oder mit ich nutzloses Talent Nummer 1206. Ich kann mir merken, dass da vorne das Grab von Kaiser Retro war. Zumindest dem, der ihm immer den Schnauzbart gekämmt hat. Und wie auch immer. Also da finde ich erstmal für die Erschaffung und den Hintergrund und den Start total genial. Also es ist wirklich schön möglich. Es bringt eine ganz andere Dimension rein. Es löst sich auch von diesem klassischen Munchkin-Konzept. Na, ich trete eine Tür ein, looten und level. Und dann mit der Charakterentwicklung wird er immer vielschichtiger und hat wirklich viele, viele Möglichkeiten. Du hast es, glaube ich, mal eben schon gesagt, Henny, ne? So eine, jemand, der nur vorgibt, ein Bade zu sein, der eigentlich so eine Tarrenidentität hat. Oder aber jemand, der melancholisch ist, hast du gesagt. Oder vielleicht jemand, der in Richtung Diplomatie unterwegs ist. Ihr habt auch immer wieder den Narren erwähnt. Das ist so eine Vielzahl von Möglichkeiten. Das kann aber auch genauso ein Aufrührer sein, ein Bauernanführer, der dafür sorgt, dass die Mistgabeln ihre Fackeln schon selber halten. Und wenn es dann losgeht, weil der die Leute so motiviert, finde ich, ist, wie gesagt, soziale Charaktere finde ich total toll. Und ja, der Barde ist für mich einer. Und vor allem ist der auch sehr vielseitig möglich. Also schillernd, auffällig. Und da kommen wir schon auf die andere Seite der Medaille. Wirklich konsequent das Charakterspiel durchgezogen. Ja, mit dem irgendwie heimlich irgendwo einbrechen, das wird eine Herausforderung. Ob der die Gruppe, ob der da irgendwie den Spieleabend sprengt oder den Plot sprengt, weil er beim Schmierestehen anfängt, eine Melodie zu pfeifen, die ihm gerade in den Sinn kommt, die er dann irgendwann zu einem Lied umbauen will oder er seinen lauten Riff von seinem lauten Solo nochmal unbedingt üben muss. Das obliegt ja ganz den Mitspielenden, aber also da sehe ich den, also wie gesagt, Thema Kampf, Thema Heimlichkeit, da sehe ich ihn auf jeden Fall nicht so stark, da sehe ich ihn nicht unbedingt so geeignet, was ich, also der potenzielle Worst Case in meinen Augen wäre aber, ihn auf sein Handwerk runterzudampfen. Also ich finde, extrovertierte Personen sind auch ziemlich gut geeignet, um den so zu spielen. Jetzt von der Seite der Spielenden her, wenn er dann einfach nur so leise und langsam irgendwie mitschwappt und immer wenn man in Taverne kommt, ja, ich benutze mein Talent, weil dann kann ich jetzt ein bisschen Trinkgeld kriegen. Ich denke, da geht viel Potenzial verloren. Heißt ja nicht, dass das so sein wird.
Ich habe ein bisschen Angst, dass Daniel anfängt, deswegen den Baden herzuziehen, meine ich.
Nee, gar nicht.
Dann mache ich erstmal weiter, ist das in Ordnung?
Ja, klar, mach.
Daniel macht dann den glorreichen Abschluss zu der Frage.
Ja, okay.
Ich möchte einmal aufgreifen als Stärke die Kampfsituation. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, weil der Barde nicht die klassischen Kampftalente geskillt hat. Aber ich finde es total schön, wenn es in Kampfsituationen rausgeht aus dem, ich würfel auf Attacke, ich würfel auf Parade und hingeht zu wirklicher Interaktion. Zu gucken, kann ich es vielleicht schaffen, den Gegner zu Fall zu bringen, indem ich den Teppich wegziehe? Oder kann ich irgendwen ablenken und damit dem anderen einen Bonus verschaffen oder so? Das sind Dinge, die ich ultra schön finde, wenn der Kampf auch Rollenspiel ist oder Rollenspiel bleibt. Und dann einen Charakter zu spielen, der vielleicht eigentlich gar nicht so gut kämpfen kann, kann eine sehr große Stärke sein, wenn es richtig genutzt wird. Also ich finde es kann eine große Stärke sein, so. Zusätzlich zu den anderen Dingen, die natürlich schon gesagt wurden, im Sinne von Sozialsituation, Gesellschaftskenntnis, Motivator und so weiter. Und die Problematik sehe ich persönlich selbst gar nicht mal im Rollenspiel an sich oder im Charakterspiel an sich, sondern eher am Spieltisch. Ich nehme den Barden selbst als sehr extrovertiert wahr, als sehr lauten Charakter, als einen Charakter mit hohem Redeanteil. Und es kann passieren, wenn die Gruppe vielleicht nicht so gut aufeinander abgestimmt ist oder nicht so in die Kommunikation kommt, dass der zu viel Raum einnehmen könnte ich mir vorstellen. Also dass andere Charaktere darunter leiden, dass er selbst vielleicht mehr nach außen geht und es dann zu viel wird und andere vielleicht nicht so stark zu Wort kommen. Ganz viele Konjunktive da drin, muss ich dazu sagen.
Hast du das schon erlebt? Das klingt so, als hättest du das schon erlebt.
Ich habe das schon erlebt, aber nicht mit einem Barden.
Aha, ach so, okay. Das klang jetzt wirklich so, als hättest du das mit dem Barden oder so erlebt. Das, so klang das gerade.
Also eigentlich. Ja, wir haben auch Barden bei uns tatsächlich, aber.
Da hätte ich dir jetzt gern aus der Nase gezogen, die Anekdote.
Hätte es bereitwillig geteilt.
Ich weiß.
Tja, jetzt mache ich den Abschluss, so wie es aussieht. Ich glaube, also um jetzt auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich kann mir schon klar vorstellen, dass der jetzt beispielsweise auch so eine Funktion hat auf Abenteuern als so eine Art jemand, der halt Brücken schlägt. Ja, wenn jetzt die Abenteuergruppe vielleicht irgendwo in eine Gegend kommt, wo sie nicht zu Hause sind, wo man sie nicht kennt, wo sie vielleicht auch mit den Gepflogenheiten sich nicht auskennen, da glaube ich dann schon einfach, dass der Barde sich einfach durch die Lieder und die Gedichte, die er ja im Prinzip irgendwo in seinem Repertoire hat, dass er sich da wahrscheinlich kulturell irgendwo auch auskennt und dann wirklich wie so ein Brückenbauer ist zwischen der Gruppe und der hiesigen Bevölkerung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, dass die Charaktere oder die Helden halt dann an einem Abend, wenn sie irgendwo in ein Dorf oder in eine kleine Stadt kommen, dass sie dann da auf alle Fälle herzlicher empfangen werden, weil der Barde dann eben das alles übernimmt. Ja, dieses Eisbrechen, dieses Brückenschlagen. Der ist wahrscheinlich dann auch so ein Typ, der dann eben einen sehr geselligen Abend eben auch mit Musik in der hiesigen Taverne veranstalten wird, dass die Charaktere dann da irgendwie besser aufgenommen werden oder vielleicht auch akzeptiert werden. Also in die Richtung kann ich mir das schon durchaus vorstellen, doch, ja. Ja. Ist ein Eisbrecher und Brückenbauer, würde ich immer mal sagen. Unter anderem kann ich mir sehr gut vorstellen.
Schau an, was für beschwichtigende Töne da, Meister Daniel. Und nee, und was siehst du als Fallstricke, das aus, was du jetzt schon gesagt hattest, eingehendst? Noch irgendwas, was noch unerwähnt war von deiner Seite oder von den anderen?
Von uns? Fallstricke, ich glaube, die einzigen Fallstricke habe ich. Könnte ich mir vorstellen, das, was du vorhin angedeutet hattest, es gibt ja verschiedene Abenteuer mit verschiedenen Schwerpunkten, dass man dann da vielleicht tatsächlich irgendwo ein Abenteuer erwischt, wo der mit seinen sozial starken Fähigkeiten einfach nirgendwo am Abenteuer andocken kann. Und ich glaube, da würde dann der Barde tatsächlich vertrocknen. Die Gefahr sehe ich jetzt mal so spontan gesprochen, mit den anderen typischen Charakteren, die ich bisher in den Spielrunden hatte, eigentlich eher nicht. Also ich meine, der Krieger kommt irgendwie immer klar, der Steuner kommt auch irgendwie immer klar. Der Magier kommt zur Not auch immer irgendwo klar. Ob es jetzt ein Detektivabenteuer, Hof oder auch auf hoher See ist, der kriegt es schon auch irgendwie hin. Ja, aber ich glaube so, weiß ich nicht, jetzt so ein totales Wildnisabenteuer mit einem Barden. Weiß ich nicht, ob ich dann ein Wildnisabenteuer mit einer Gruppe spielen würde, also als Spielleiter, wo ein Barde dabei wäre, oder ob ich dann nicht sagen würde, nee. Würde ich eher nicht spielen, also einfach um Willen der Gruppe, oder ob ich sagen würde, okay, ich müsste dann selber das Ding irgendwie umschreiben, dass dann der Barde dann tatsächlich auch dazu kommt, seine Fähigkeiten und seine Stärken halt eben auszuspielen, weil ich glaube, für Spieler gibt's wahrscheinlich auch nichts Langweiligeres als ein Abenteuer, wo sie halt einfach mit ihren Fähigkeiten halt nicht andocken können, und ich glaube, der Barde braucht da halt einfach so ein bestimmtes, ja, der braucht einfach so eine bestimmte Umgebung, ja, wo er dann tatsächlich auch aufblühen kann, glaube ich.
Ich finde, du hast es schön, dass du mal die Perspektive wechselst, weil wir sind ja natürlich hier als Meistergespräche oft auf dieser Spielleiter- oder Meisterseite. Es geht natürlich auch darum, welche Problematik für den Spieler in jetzt sein herrschen kann. Das ist ja, was du meinst, ne? Wenn der nicht ins Spiel findet. Da hängt es aber auch vom Spielertyp ab, denke ich, ob das jemand gut oder, also positiv oder negativ findet. Also ich kenne ja auch Spieler, wie zum Beispiel Philipp, der anstatt zu sagen, ich habe keine Chance, sich dann halt umso bescheuertere Pläne ausdenkt, um eben sich doch zu interagieren, was da natürlich lustig ist. Aber das ist dann Spielertypfrage. Ne? Mhm. Also es gibt natürlich genauso Spielertypen, die es nervt, wenn sie der Krieger sind und alle sagen, ja, du bist doch der Krieger, hau drauf. Und die dann auch, das ist zum Beispiel die andere Seite der Medaille, die dann auch davon genervt sind. Also da muss man dann auch ins Gespräch vielleicht gehen. Ja, aber schön, gut gesagt. Dieses Brückenbauer finde ich schön, nämlich so ein Barden so als Lore Quelle quasi zu haben, dass man, wenn man als Spielleiter oder Meister irgendwie eine Gerüchteküche brodeln lässt und das soll aufgegriffen werden, kann man halt immer schön den Barden würfeln lassen oder dem Spieler das im Vorfeld zukommen lassen, ohne dass gewürfelt wird, kann man ja auch machen. Und dann sagen, so, du kennst diese Geschichte oder du weißt das natürlich oder man kann sogar dann die Lieder vorher schreiben, dann soll er das singen oder sie, um das eben einzuführen, die Legende von dem, weiß nicht, vom Blautann oder was auch immer. Also finde ich auch einen schönen Angelpunkt dann. Angelpunkt? Ihr wisst schon, was ich meine. Engel, egal. Ja, würdet ihr sagen, dass es schwer ist, einen Barde zu spielen, der nicht der nicht nur klamaukig ist oder so ein bisschen narrig oder gaukelig? Also so ein glaubt ihr, das ist schwierig? Ja, Magnus?
Nein!
Gut, nächste Frage.
Punkt!
Das ist ja dieses Klischee halt, ne, von dem lustigen Baden halt. Oder beziehungsweise so habe ich bisher immer Baden erlebt als Heldentypen.
Mhm. Nein, wir hatten das jetzt im Vorfeld schon ein paar Mal immer so angerissen. Wie hast du so schön gesagt, das kann auch ein lebensmüder Künstler sein, dessen Sinne, diesen ganzen Wahnsinn, der Unfähigkeit der NSC, dass ständig Helden kommen müssen, einfach nicht mehr aushält. Oder aber, es könnten
natürlich... Ja, aber guck mal, Markus, sorry, dass ich reingrätsche, aber das ist ja zum Beispiel auch lustig, was du gerade sagst.
Und ja, was ich sage, ist lustig.
Ja, ja, aber nein, aber ich meine, deine Interpretation jetzt von einem, weißt du, dass dein Beispiel von einem Baden, der jetzt nicht klamaukig wäre, es ist ja jetzt auch lustig, was du gerade gesagt hast. Ist es überhaupt möglich? Wenn du einen Baden hast, der sagst, ach, schon wieder ein Held, ich muss schon wieder eine Ballade singen, das ist ja dann lustig. Auch wenn man den Baden als lebensmüde oder traurig darstellt, ist die Figur selbst nicht tragisch, also nicht wirklich. Oder in der Tragik liegt dann wieder dieser Humor. Aber könnte man wirklich einen Baden spielen, der als Figur tatsächlich echt düster ist oder also. Oder trist, und das, aber ich glaube, das ist schwer. Aber ich fände es sehr spannend.
Ich glaube auch, dass es schwer ist, aber möglich auf jeden Fall. Wenn ich mir einen Baden vorstelle, der zum Beispiel so eine Art politische Satire macht mit dem, was er spielt, und das wirklich ernst rüberbringt, um Informationen zu vermitteln und das Ganze halt auf eine Art und Weise zu machen, um sie dem Volk vielleicht auch heimlich zugänglich zu machen, was so passiert. Das wäre eine sehr ernste Sache, finde ich, oder eine ernste Anlage des Baden quasi. Hm. Aber seltener, vermute ich.
Schwierig.
Ich glaub, find's toll.
Ja. Ich fände es toll, ja.
Ja. Und ich spiele halt gerade mit so einer Idee rum, dass es vielleicht auch einen Baden gibt, der vielleicht irgendwie den großen Meistern nacheifern möchte, also der tatsächlich irgendwie Karriere sozusagen als Barde irgendwie machen will, der möchte halt landesweit vielleicht irgendwie bekannt werden oder halt auch über seine Region hinaus. Und vielleicht, es gibt ja, also ich meine, so wie bei uns früher ja auch, ja, wenn wir jetzt Richtung Minnesang gucken, ja, so Walter von der Vogelweide oder so, die waren ja auch im ganzen Land einfach bekannt, ja, oder und vielleicht gibt's da ja auch solche Koryphäen auf dem Gebiet, dass vielleicht ein Barde dann wirklich so aus Ehrgeiz sagt, ich möchte halt ebenfalls meinem Vorbild nacheife und der dann halt tatsächlich so ganz bewusst, ja, an seiner Musik arbeitet und ganz bewusst eben auf Abenteuerfahrten geht, damit er halt eben Stoff für seine Texte hat und der dann tatsächlich so, also jetzt im Prinzip mal einfach gesagt, Karriere machen will, ja.
Genau deshalb meine ich auch, dass durchaus eine ernsthafte Darstellung möglich ist. Wir hatten ja schon gesprochen, wie gesagt, auch von jemandem, der die Identität vorgibt oder aber der Karriere machen möchte, jemand, der wetteifert oder sich selber an einer Position sieht, die er schnellstmöglich erreichen möchte, der bekannt, der berühmt werden will. Es kann ja auch mitunter tragisch sein oder auch gefährlich, beziehungsweise gegebenenfalls der als Gesandter im höfischen Spiel tätig ist, und da finde ich das durchaus sehr, sehr ernst.
Das ist aber sehr bemüht, das sehr ernst zu sagen.
Ja, gerade eben war das so eine Steilvorlage, dass es nicht ernst war. Jetzt habe ich es
ja. Ja, aber ich verstehe, was. Es hängt ja, also ich denke halt, es hängt natürlich auch vom Tonus der Kampagne oder Geschichte ab. Also, wenn du jetzt einen Baden einführst in der Geschichte und es ist gerade mitten im Krieg oder Kriegsgebiet und du das halt entsprechend darstellst, düster und schwarz und grimm und so, dann ist das natürlich möglich, den Baden als Produkt seiner Umgebung zu spielen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich halte es zum Beispiel bei den Schwafelhelden für unmöglich, dass es einen nicht klamaukigen Charakter gibt. Aber das ist dann die Gruppen-DNA eben, so ist das halt. Wir hatten es am Anfang angedeutet, ich glaube bei der ersten Frage schon, beziehungsweise nicht angedeutet, sondern angerissen, der Unterschied zu D&D, dem Baden bei D&D, mit seinen Buffs und Zaubern, wie man es zumindest regeltechnisch dann sieht, wäre zum Beispiel bei Daniel, wenn ich dich jetzt mal fragen würde, ein Barde in DSA für dich interessanter, wenn er zum Beispiel auch sowas wie die Elfenlieder hätte, also auch zaubern könnte, wäre das für dich interessanter? Oder wenn ein Spieler oder eine Spielerin sagt, ich möchte einen Baden spielen, habe ich übrigens schon gehabt, das war eher ein Missverständnis, weil der Spieler kam von D&D, ich möchte einen Baden haben, der auch wirklich Buffs zaubern kann. Wie seht ihr das? Würdet ihr das vermischen oder sagt ihr, bei DSA ist ein sozialer Charakter einfach, der kann jetzt keine Buffs verursachen oder nicht? Oder findet ihr das bei D&D, der Barde, dass es ein bisschen komisch ist, dass sie einfach jedem Charakter irgendwelche Zaubersprüche geben, obwohl es ein sozialer Charakter ist? Wie seht ihr das? Wie seid ihr da eher konservativ oder eher High-Fantasy-mäßig unterwegs?
Bei mir würde da das Kopfkino einfach nicht anspringen. Also es gibt so gewisse Settings und so gewisse Details, die kriege ich einfach bei mir im Kopfkino nicht hin. Und eins wäre jetzt dann beispielsweise, wenn jetzt die Gruppe sich in den Kampf stürzt und dann bleibt irgendjemand da hinten, packt seine Laute aus und fängt an zu singen und Musik zu machen. Das ist etwas, wo bei mir einfach so das Kopfkino auch nicht richtig stimmt.
Aber historisch auf Schlachtfeldern
gibt es
ja auch Musikanten, die dann auch die Kämpfe begleiten oder vorauseilen. Das ist ja schon, aber gut, das ist natürlich auch dann große Schlachtfelder.
Klar, ja, eben. Aber es ist dann, denke ich, auch so eine Sache bei mir einfach mit meinem Kopfkino eben, weil ich kriege manche Sachen einfach nicht hin, auch wenn ich ganz kurz abschweife. Beispielsweise Shadowrun kriege ich bei mir im Kopf nicht hin. Ich kann mir nicht Cyberpunk mit Elfen und Trollen und vorstellen, ich weiß es nicht, ich krieg da kein Kopfkino zustande. Und das bei D&D, dieser Barde dann, der dann eben, ja, wie gesagt, in so einer kleinen Gruppe, die kleine Gruppe fängt an zu kämpfen und er fängt dann an zu singen, das ist so, ich weiß nicht. Also ich krieg's irgendwie nicht hin. Für mich ist es irgendwie nicht vereinbar. Schwierig. Ich weiß, das ist komisch, ich kann mir halt dafür Magierinnen vorstellen, die halt Feuerbälle schmeißen, ja, und so weiter und so fort. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da im Hintergrund ein Typ singt, während die vorne alle so kämpfen. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht.
Möchtest du?
Weiß nicht genau. ich habe so gut wie keine und überhaupt keine positive D&D-Erfahrung. Von daher gehe ich jetzt nur von dem aus, was du jetzt gerade gesagt hast. Ein Barde, der elfische Lieder singt und damit irgendwelche Magie bewirkt. Korrekt?
Ja,
wenn der Barde keinen magischen Hintergrund hat, sollte der das meiner Meinung nach nicht können. Warum muss man einem Charakter zwingend einen magischen Hintergrund geben, wenn er doch eigentlich keinen hat? Wenn er den von der Lore her sowieso hat, ja, okay. Aber ich glaube, ich bräuchte das nicht. Also ein Barde kann schon Stimmung beeinflussen und kann gewiss auch vielleicht die Heldengruppe mit beeinflussen oder so, aber das würde ich ein bisschen. Also ich würde das jetzt nicht auf diese magische Art und Weise machen, sondern wirklich wenn ich das auf Fate münzen würde, wäre es halt ein Wurf auf Charisma, schaffe ich es, die Leute zu überzeugen, um die Stimmung vielleicht irgendwie zu beeinflussen, um den Kampfwillen von den Gegnern rauszunehmen oder so. Das wäre in Ordnung, wenn es ausgespielt wird, aber halt ohne die Magie dahinter, sondern einfach mit Fertigkeiten. Ich hoffe, das beantwortet die Frage akzeptabel.
Ja, doch. Also ich bin da auch ein bisschen bei dir, aber was heißt ein bisschen? Ich bin da auch bei dir zu dem, was du eben gesagt hast, mit diesem Rollenspiel oder dynamischeren Kampf-Erzählsystem, wie auch immer. Es muss ja nicht magisch sein. Aber wenn ein Spieler jetzt das nicht, vielleicht nicht festgelegt haben will als Zauber, aber dann irgendwann mal vorschlägt, könnte ich die Gruppe dann motivieren, am Vorabend vor einer gefährlichen Queste mit einem gelungenen Probe auf dies und das, dass das irgendwie eine Auswirkung hat auf einen Talentwurf oder so. Bei sowas lasse ich halt auch immer mit mir reden. Also zum Beispiel anfeuern ist bei mir auch möglich, dass ich dann Proben modifizieren oder solche Dinge. Oder eben anstacheln und jemanden provozieren und der kämpft dann unvorsichtiger. Also das sehe ich beim Baden auch, das Talent, jemanden zu motivieren. Trotzdem muss es halt schön eingebunden sein. Also wenn jemand sagt, ich singe jetzt, also haben alle +3 Attacke, so, das wäre mir halt dann zu D&D-Level, so, also zumindest je nachdem, wie man D&D spielt, ne? Also sorry an alle D&D-Spieler. Einfach so ein Ping, ich zauber jetzt und tsch, genau. Aber ja, wenn jetzt jemand grundsätzlich sagt, ich möchte aber, dass mein Gesang oder meine Kunst auch sich auswirken kann auf die Gruppe, das ist schon grundsätzlich klar, machbar. Also wieso nicht? Also ja, denke ich schon.
Es kommt ja auch noch immer drauf an, nicht nur, ob jetzt, ich sag mal, eine Musizierenprobe klappt oder nicht, sondern wie gut auch der Gesang ist. Vielleicht ist man davon auch überhaupt nicht motiviert, sondern total abgelenkt und bekommt dann einen Malus statt einen Bonus.
Ja, das ist auch mal das Schönste daran, wenn das nicht klappt. Ja, ich persönlich bin da so ein bisschen auch bei mit dem, also ich weiß nicht, Josi, dass du gesagt hast, es muss ja nicht jeder dann auch, der nicht magiebegabt ist, magiebegabt sein. Ich mag ja dieses, dass es unbalanced ist, dass es halt Charaktere gibt, die sind einfach kämpferisch, andere sind sozial, andere sind so. Und wenn alle magiebegabt wären, fände ich das auch nicht mehr so interessant. Also ich finde es spannend, wenn man in der Gruppe von 5 HeldInnen zum Beispiel einen Magiebegabten hat, der dann wirklich eine andere Avenue heruntergehen kann, wenn ich es mal so geschwollen sagen kann, als der Krieger oder der Streuner oder der Geode oder wer auch immer. Und deswegen fände ich es auch schade. Also da finde ich dann bei D&D so, von dem, was ich weiß, dann auch eher so diesen Fokus. Ist natürlich auch sehr kampflastig, zumindest das klassische D&D. Da fehlt mir dann ein bisschen der Unterschied auch. Und ich mag eben diese Unfähigkeit, Dinge zu tun. Da sehe ich halt ein großes erzählerisches Potenzial. Aber auch wenn der Spieler das dann anspielt und sagt, ich mache trotzdem genauso mit, denkt mir halt nur Blödsinn aus, auf Deutsch gesagt. Ne? Das finde ich ja gut. Aber da muss man auch die richtige Gruppe für haben, die das gerne macht.
Ja.
Ja. Magnus, was ist mit dir? Bade, D&D oder nicht Bade?
Ja, ich muss immer an diese Hommage an The Gamers denken, wo die Gruppe kämpft gegen eine Übermacht und der Bade nimmt die Laute raus und macht kling, 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 kling und der Krieger dreht sich um und sagt, verdammt nochmal, jetzt hilf uns endlich, aber das tue ich doch. Und lächelt und grinst und schaut in die Seiten und wo der wirklich so magische Fähigkeiten hat, nee, bin ich voll dagegen, weil bei dir, also ich finde dieses Modell, dass es ganz bestimmte viele Fähigkeiten gibt, die dann irgendwie Zaubern gleichkommen, noch spezieller finde ich nicht so gut. Ich bin auch ganz bei dir, Josi. Rollenspieltechnische Vorteile, die anders überhaupt nicht erreicht werden können. Es ist eigentlich so stark. Geht man mit einem gewissen mehr Charakterspiel und Realismusgrad daran, dann möchte ein Krieger nicht jeden Abend mehrfach irgendwelche blutenden Wunden geschlagen kriegen. Also so, ne? Selbst der Krieger, der das kann, der tut sein Bestes, das zu vermeiden. Es hängt so ein Rattenschwanz dran. Man muss jetzt nicht mega simulatorisch spielen dafür. Aber ich finde, der soziale Aspekt und die rollenspielerischen Vorteile, die Darstellung durch starke soziale Charaktere, wie zum Beispiel den Baden bringen, die finde ich wesentlich besser, als zu sagen, ja, ich habe jetzt einen Gesang, der stört den gegnerischen Magier beim Zaubern. Ich habe jetzt einen Gesang, der motiviert meine eigene Truppe und das ist regeltechnisch so verbrieft und dann kriegen wir jetzt alle einen Bonuswürfel. Finde ich jetzt auch irgendwie das wie diese Haute Cuisine, ja? Du kriegst da etwas ganz Extravagantes auf deinen Teller, aber irgendwie schmeckt es trotzdem nach Pappe.
Aber da sind wir natürlich auch wieder bei dem, was wir eben einmal, wo wir uns einigen konnten, ob ein Spielerin, der sagt, ich möchte ein Baden spielen, der das und das und das und das und das verursachen kann, ob man dann nicht sagt, spiel doch einen Magier oder so, also der dann vielleicht auch gerne irgendeine Ocarina spielt. Also dem kannst du ja auch trotzdem diese Charaktereigenschaft anheim geben, dass er gerne singt und Musik macht und vielleicht auch nicht so gut oder so, aber dass er dann das, was du in der Welt verursachen willst, dann direkt als Charakter mitbringt. Zum Beispiel, das ist dann vielleicht auch immer das Ding. Ja, aber gut. Habt ihr denn Erfahrungen mit Baden wirklich schon gemacht in Runden, egal welches System und wie waren diese?
Da kann ich ja ganz schnell antworten, nein.
Nein.
Kein DSA-Bade.
Vielleicht rührt ja auch daher deine Aversion gegen diesen Heldentypus.
Ich hab nämlich wahrscheinlich.
Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und ich habe nur einen Baden leiten dürfen, der leider gestorben ist. Und war auch von Philipp gespielt, ein Bade. Und der hat das sehr schön gemacht, weil er Philipp diese Figur sehr auf sich selbst angelegt hat, wie man das oft so macht bei der allerersten Held, den man spielt. Und er war ein sehr schön geistiger, gutherziger, etwas naiver Mensch. Und das war eine sehr, sehr schöne Figur, die halt auch dann umso tragischer war, als sie dann halt eben gegangen ist oder gestorben ist. Sie hat sich auch aufgeopfert und deswegen ist sie gestorben, die Figur. Und hat halt sehr viel versucht, in Liedern zu schreiben und hat sogar Philipp selbst halt am Tisch dann auch gesungen mit Gitarre und so. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass das bei euch nicht so ist, aber am Tisch sitzen und dann einfach, dass der Barde ausspielt, dass er ein Lied gedichtet hat und das singt und so und dass man das eben als Teil des Pen-and-Paper-Erfahrung wahrnimmt, ist für mich halt auch gleichzusetzen mit Kämpfen oder so. Deswegen finde ich das natürlich gut. Und wenn man das natürlich nicht möchte als Gruppe, ist das vielleicht hat das vielleicht keinen Mehrwert. So.
Was war nochmal die Frage?
Ob wir schon mal Erfahrung mit Baden hatten?
Ja.
Ich auch, ja. Möchtest du anfangen?
Nein.
Okay.
Mach ruhig.
Ich habe mal drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich 2 Baden bereits in meinen Fate-Runden gehabt. Wobei, ich sag mal 1,5 Baden. Beide im Mittelerde-Setting. Der eine war ein Zwerg, der gerne Barde sein wollte. Das ist der halbe. Also eigentlich war er ganz anders angelegt, aber er wollte so gerne Barde sein und hatte das nicht in seinen Fertigkeiten, sondern in seinen Charakterzügen, seinen Aspekten, die ja in Fate im Vordergrund stehen. Und hat es tatsächlich so gemacht, wir haben eine Sonderregel für ihn eingeführt, immer wenn er gesagt hat, er stimmt jetzt ein Liedchen an, das jetzt keine große Auswirkung haben sollte auf einer Bühne, also jetzt nicht ein klassischer Fertigkeitenwurf, er musste immer auswürfeln, ob das Lied gerade gut, schlecht oder so neutral klingt. Und das hatte dann immer eine Auswirkung halt im Rollenspiel. Das war sehr, sehr schön. Und er hat tatsächlich auch in der ersten Runde bei uns, in der er gespielt hat, also er hat nicht nur das erste Mal seinen zwergischen Barden gespielt, sondern er hat das erste Mal bei uns überhaupt gespielt und hat tatsächlich auch selbst gesungen online. Das fand ich total schön, dass er sich das getraut hat und dass er so aus sich rausgekommen ist. Also das war ein, ja, der halbe Barde, der aber sehr bardisch gespielt wurde. Und dann haben wir noch einen Barden dabei, auch aktuell noch, der für mich ein Mix aus Barde und Gaukler ist, kann man schon fast sagen. Bei dem merkt man das noch nicht so. Der macht das wirklich eher in Situationen, in denen es dann auch passt. Und ansonsten ist er einfach ein Charakter, der halt dabei ist. Der ist nicht so dieser Klischee, ich gehe nach vorne Barde, sondern eher ein etwas ruhigerer Typ, was auch sehr interessant ist. Also sind beides unterschiedliche Bardencharaktere oder Halbbarden. Aber beides sehr angenehme Charaktere, auch so hart das jetzt mal klingt, zum Händeln für mich als Spielleitung. Die sind angenehm, so wie man sie ein bisschen lenken kann, sag ich mal, oder auch wie man sie anspielen kann. Das funktioniert sehr gut und nicht nur auf dieser Bardentum-Seite, sondern die haben noch ganz viele andere Charaktereigenschaften. Das ist sehr angenehm.
Magnus, hattest du eine?
Ich wollte gerade sagen, bei dir, dann ist es ja jetzt ein bisschen kurz.
Ja, aber genau. Ich habe mich nicht
vorbei zu tragen. Er hat ja auch schon, er hat ja auch schon geantwortet, hat ja schon Nein gesagt.
Ja, nee, ja. Sorry. Ja, Barde nein. Tatsächlich haben sich fast alle, inklusive mir selbst, immer für einen anderen, einen regional noch eingefärbten Heldinnen-Typ entschieden, wenn es darum ging, was Bardisches zu spielen. Da sehe ich den Henny schon ganz nervös winken. Ja, zu dem genau. Kommen wir ja später nochmal, wenn wir dann bei SK angekommen sind.
Genau. Bei den skurrilen Charakteren.
Na, das will ich aber überhört haben.
Bei den IKEA-Verkäufern.
Ah, wieso nicht?
Ja, du meinst den Skalden. Du kannst es ruhig sagen, genau. Ich bin nicht gegen Skalden allergisch. Ich befürchte nur eine Kaskade an Erfahrungsteilungen, die den zeitlichen Rahmen sprengen könnte.
Was von mir?
Ja, von dir nicht, Martin. Genau, okay.
Genau. Ja. Nee, also bisher haben sich wirklich alle für Skalden entschieden. Mit aber jetzt, ich sage jetzt mal nicht dem Ausschlusskriterium zu den Charaktereigenschaften, die wir dem Baden heute zugesprochen haben. Also das bedeutet in dem Fall die Möglichkeit, Dinge diplomatisch zu lösen, die Möglichkeit, aufgeschlossen zu sein, redegewandt zu verhandeln oder aber auch verschiedene Weisen vorzutragen.
Da wir ja ein Podcast sind, den auch der oder die eine andere Person hört, die von uns Tipps erwartet, wie es mir schon mal zugetragen wurde, möchte ich euch jetzt einmal fragen, bitten, wenn eine SpielerIn euch fragen würde, habt ihr einen Tipp, wenn ich einen Baden spiele? Einfach einen Tipp, einen Handgriff, was man machen kann. Was würde euch da einfallen? Um euch mal dafür Zeit zu geben, darüber nachzudenken, weil ihr die Frage jetzt ja noch nicht gehört habt, beziehungsweise vielleicht vergessen habt. Eine ganz, ganz, eine Kleinigkeit, die ich einmal nur erlebt habe und nicht selber, sondern in einem Let's Play, was ich ja eigentlich fast sonst nicht gucke und ich habe es mal versucht und da kam das vor. Da hat ein Barde nicht immer nur fertige Lieder gesungen, sondern auch immer wieder ausgespielt, wie er an den Liedern arbeitet und immer wieder so quasi eine Zeile wiederholt und die Melodie geändert oder ein Wort geändert und dann hat es nicht gepasst und so ein bisschen. Und das fand ich sehr schön, wenn man eine Figur, die ein Handwerk oder zum Beispiel eine Kunst kann oder etwas auch im Prozess ein bisschen mehr zeigt, weil es ja oft so ist, dass jemand irgendwie jemanden spielt, der Bogenbauer ist oder sowas und dann immer einfach Bogen baut, zum Beispiel, fertig. Aber dass es dann auch nicht klappt oder dass er übt oder trainiert oder was Neues ausprobiert, um dem so ein bisschen mehr Tiefe zu geben, das würde ich bei dem Barden mir auch mal wünschen. Finde ich auch sehr spannend. Oder ein neues Instrument lernen, das er noch nicht kann oder sie, anstatt einfach immer nur die Laute mit Musizieren 12 zu spielen oder so, einfach mal ein bisschen mehr, ja, den Prozess zeigen. Das ist nur wirklich eine kleine Frage, der Couleur. Das fällt mir zum Baden ein. Was ist mit euch? Außer, dass man ihn nicht spielen soll. Das ist aber kein Tipp, Daniel. Nee, aber habt ihr noch einen Tipp an die Hand dafür zu dem Thema Bade?
Also eigentlich, wahrscheinlich ist das wieder so ein Grundsatztipp, abgesehen von hab Spaß, sich zu überlegen, was steckt da eigentlich hinter? Also von dem, was da an der Oberfläche kratzt, wirklich tiefer zu gehen, was hat der Barde bisher erlebt in seinem Leben, wo ist er gewesen, warum ist er dort gewesen? Einfach so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, sich entweder selbst zu überlegen oder auszuwürfeln, je nachdem, wie man gerne möchte. Einfach damit man weiß auch, warum ist er überhaupt so geworden, wie er jetzt gerade ist, sich wirklich Gedanken zu machen, warum geht er auf Reisen? Das hatten wir ja vorhin auch schon in den Fragen. Warum ist er mit der Gruppe unterwegs? Warum möchte der das überhaupt? Worüber singt der? Kann der vielleicht auch etwas nicht gut? Also auch in seinem Metier im Bardentum. Ist er vielleicht grottenschlecht, wenn es darum geht, mit anderen zusammen zu musizieren? Und kann das nur alleine oder so? Also dass man sich da so ein bisschen Charakter, Hintergrundgeschichte überlegt. Aber das gilt grundsätzlich halt für jeden Charakter, würde ich mal behaupten. Aber auch für den Barden. Deshalb habt Spaß.
Ja, für Barden. Also. Ich finde, macht euch da nicht so viel Druck. Lernt diese Möglichkeit kennen, übt euch aus, probiert das. Wenn ihr kein Instrument spielt, was soll's, ist doch egal. Wenn ihr eins spielt, umso besser. Solange sich die Gelegenheit ergibt, das auch wirklich so richtig einzusetzen. Es muss ja auch nicht zwangsläufig sein, dass ihr am Ende zu irgendwie so einem NSC verkommt, der die Gruppe dann irgendwie mal am Rand unterhält oder der dann irgendwie nur so Sonderfähigkeiten Streuner ist, ne? Nein, sondern wenn ihr Bock darauf habt, so einen richtig sozialen Charakter zu haben, der so vorgeht, der aufgeschlossen ist, der neugierig ist, der Sachen macht, dann würde ich den auch wirklich, ja, finde ich, ist das auch eine tolle Rolle, um sich das mal zu trauen, da richtig reinzugehen, das mal auszuleben. Henny hat dieses Stichwort Narrenfreiheit gehabt. Wo gibt's das sonst? Außer bei dem unsäglichen Schelm, der hier nicht weiter Erwähnung finden soll. Also.
Oha.
Oha. Ja, also, genau. Lasst da mal richtig. Ich finde, da kann man. Ist wirklich eine schöne Gelegenheit, da einmal so richtig die Kreativität und sehr, sehr viel Freiheit mit ins Spiel reinzubringen.
Daniel?
Gerade ich jetzt noch als zu guter Letzt. Ich glaube, was den Barden tatsächlich so reizvoll dann macht, ist, wenn einem dann auch tatsächlich bewusst wird, welche Wirkung hat denn überhaupt Lyrik und Musik und Gedichte und dieses Ansammeln von Märchen. Und wenn man es dann Leuten näher nahe bringen kann, die halt in einer anderen Gegend wohnen und diese Märchen oder diese Lyrik oder diese Gedichte halt eben nicht kennen, ich glaube, das macht einen ziemlichen Reiz des Baden aus. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man im Rollenspiel dann eigentlich auch echt so richtig gut nachempfinden oder nachspielen kann, wie es halt eigentlich in unserer eigenen Welt ja auch ist, ja, so wie wir es ja auch kennen, ja, wenn wir halt eben Musik hören oder uns mal einen Liedtext durchlesen, der uns irgendwie besonders nahe geht und der uns im Kopf geblieben ist. Ja, ich glaube, das ist einfach nochmal etwas, was man mit so einem Barden auch nochmal echt super gut ausspielen kann.
Also das Lyrische, Musikalische, ja. Würdest du dann, okay.
Genau.
Mit diesen Tipps, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würden wir das Thema Barde an dieser Stelle einmal beenden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Erfahrungen habt damit als SpielleiterInnen oder MeisterInnen oder SpielerInnen, die uns zuhören. Ihr könnt uns gerne schreiben, begreifen das, wenn ihr was habt, gerne mal auf in der nächsten Folge vielleicht, bevor wir mit dem nächsten Thema dann anfangen. Oder antworten euch dann auch direkt. Das machen wir dann auch ganz gerne. Zum Thema Barde oder genau. Ihr Daniel vom Gegenteil überzeugen wollt vielleicht.
Genau. Ich warte drauf.
Genau. Ja, und dann sage ich erstmal an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Euch danke fürs Mitmachen, lieben MeisterInnen und Spielleiter. Und ich sag schon mal Tschüss und überlasse das Feld des Abschieds mal meinen anderen hier. Und für Meister Henny, bleibt gesund, rollt die Würfel und bis nächsten Sonntag. Ciao.
Ja, möge Fex mit euch sein. Bis zum nächsten Mal.
Möge das Würfelglück mit euch sein.
Ja, habt viel Spaß beim besten Spiel der Welt.
So, ihr Lieben, das waren die Meistergespräche und die 28. Folge der Meistergespräche. Wir nähern uns der heiligen 30 und freuen uns natürlich, dass ihr uns treu bleibt. Habt ihr Ideen, Themenvorschläge oder Kommentare zu dieser Folge, zum Bardenerfahrungen, oder wollt ihr Daniel endlich mal erklären, warum der Barde ein toller Heldentyp ist? So oder so freuen wir uns über Nachrichten für euch bei Instagram, Facebook, Twitter und so weiter oder bei Discord natürlich. Und nächste Woche geht es dann los mit dem neuen Abenteuer der Schwafelhelden, der Strom des Verderbens von Großmeister Uli Kiso himself. Wir freuen uns. Bis dahin, bleibt gesund. Ich bin Meister Henny. Rollt die Würfel. Ja, die Reihenfolge war jetzt nicht korrekt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir sehen uns.